In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil wir haben hier in Hamburg, und das muss man mal laut und deutlich sagen, den größten Wissenschaftscampus für Klimaforschung, den es global überhaupt gibt. Also wir haben das Deutsche Klimarechenzentrum, wir haben den Klimacampus, wie er inzwischen heißt. Und das sind ganz hervorragende Kapazitäten, mit denen wir in Hamburg werben können und könnten. Und die wir aber auch richtig analysieren müssen. Also entstehen ja Ergebnisse, wie zum Beispiel jetzt im Climate Service Center, dass wir in Hamburg uns eigentlich auch ein bisschen wärmer anziehen müssen, denn wir werden eine der ersten sein, die von diesem Klimawandel echt betroffen sind. Und insofern macht es total Sinn, gerade in einer Metropole wie Hamburg über dieses Thema zu sprechen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Wie erstaunlich Karrieren, damit ganze Leben verlaufen können, das haben wir in diesem Podcast schon sehr oft besprochen. Und heute, das kann man glaube ich so sagen, ist es einmal wieder so weit. Es wird um Thomas Mann gehen, um einen Friedensnobelpreisträger, um den legendären Jacques Cousteau und vor allem um die Welt der Ozeane. Denn um die, genauer gesagt, um deren Schutz kümmert sich mein heutiger Gast, der eigentlich, wie ich, Journalist werden wollte und nun etwas, sagen wir mal, noch Sinnvolleres tut. Wobei, wenn man einmal Journalist, immer Journalist, das bleibt man irgendwie. Ich freue mich auf den Gründer und Vorstand der Deutschen Meeresstiftung, der seit ein paar Monaten, fast ist es bald ein Jahr, auch Mitglied des EU Mission Boards für Ozeane und Gewässer ist. Und wir werden sprechen, was das genau ist und was man da eigentlich tut. Ich freue mich sehr auf Frank Schweigert. Frank, schön, dass das heute geklappt hat. Journalist wolltest du eigentlich werden, aber ganz eigentlich Meeresforscher von Kindesbeinen an. Wann stand für dich fest, du willst irgendwas mit dem Meer machen?
Relativ früh, weil das Meer finde ich einen wahnsinnig faszinierenden Lebensraum. Wir haben mal eine Konferenz gemacht hier in Hamburg zu dem Thema Meer und haben überlegt, was ist denn der Wert des Meeres? Und dann haben wir diskutiert hoch und runter. Der eine hat erzählt, wie viel Wert es hat, wenn ein Delfin schwimmt, ein Wal irgendwo beobachtet, fotografiert werden kann. Und der damalige Direktor vom Scripps-Institut hat sich vor die Menge gestellt und hat gesagt, was ist es wert, wenn ich es einfach schön finde, wenn ich mich wohlfühle? Und das tue ich am Meer und deswegen liebe ich das Meer.
Das ist interessant. Die Frage stellt man sich immer, auch ich als jemand, der gerne am Meer ist, warum ist man so gern am Meer? Was macht das Meer mit einem?
Also es gibt ja das Geräusch vom Meer, es gibt dieses Rauschen, es gibt diese unendliche Weite, die natürlich total toll ist, die vielen Sonnenuntergänge. Dann finde ich Schwimmen natürlich auch toll und noch viel faszinierender, das habe ich dann später entdeckt, wenn man taucht und die ganzen Meerestiere dort kennenlernt. Und wenn man dann länger taucht, auch erlebt und entdeckt, dass das Meer gar kein stiller Lebensraum ist, sondern dass die da unten alle miteinander kommunizieren, dass es Geräusche gibt, gute Geräusche, schlechte Geräusche, ist es wirklich toll.
Aber du musst erklären, woher deine Leidenschaft kam, denn du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Du bist nicht am Meer groß geworden,
um es mal vorsichtig zu sagen. Ich bin im Schwarzwald groß geworden und war halt immer wieder am Meer. Also meine Lieblingsinsel war Langjoog, da bin ich mit meinen Eltern sehr gerne hingegangen und ich mochte das sehr und bin auch später dann irgendwann mal mit dem Fahrrad dorthin gefahren, also direkt von Süddeutschland an die Küste. Und mich hat es immer wieder fasziniert und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich irgendwann beruflich mich mit dem Meer mehr beschäftigen.
Das heißt, du hast dich dann als Kind oder ab wann mit dem Idee getragen, ich studiere vielleicht Biologie oder ich mache irgendwas zum Thema Meeresforschung? Wann ging das los, diese Idee?
Also relativ spät verhältnismäßig, weil also Naturwissenschaften haben mich schon immer interessiert, in der Schule vor allem. Also es war für mich das interessanteste Fach, Mathematik mochte ich gar nicht. Und das Meer war eigentlich der Lebensraum, mit dem ich mich beschäftigen wollte. Und da gibt es
Bist dann aber erstmal Journalist. Du bist mit 14 bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Das muss man sich, kurz BNN, glaube ich, ne?
Ja.
Muss man sich auch, ich hab die mal besucht und wahrscheinlich gibt es weniger, verbessere mich damit auch, wenige so konservative Zeitungen wie die Badischen Neuesten Nachrichten, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe mich da wohlgefühlt. Ich habe dort Lokaljournalismus gemacht und weil es dort damals zwei Redaktionen gab, hatte ich als freier Mitarbeitender, der noch relativ jung war.
14 warst du?
14, ja. Von 14 bis 20 habe ich da gearbeitet. Ich habe geschrieben, ich habe sehr viel fotografiert. Ich habe 5 Jahre lang die Dunkelkammer dort gemacht. Mhm. Und ja, es war ein konservativer Laden, aber ich habe viel, viel gelernt. Es war noch die Zeit, in der man Zeitung mit Bleisatz machte, also mit Computer, das kam erst viel später, das war noch richtig legendär und wir haben da viel Zeit damit verbringen müssen, dann abends in der Setzerei zu gucken, ob die Buchstaben nun alle gestimmt haben. Ob
das Obwohl, so alt, wie alt bist du jetzt? So alt bist du dann auch noch nicht, oder wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 61.
61, gut, dann hast du tatsächlich diese Zeit noch komplett knapp erlebt, ja. Das ganze Programm. Und die Lehrer haben damals über dich tatsächlich gesagt, wenn es einer schafft, dann er, aber im Sinne von, wenn einer was Unmögliches schafft, dann Frank?
Ja, sozusagen. Also ich war von der Schule eigentlich eher gelangweilt, weil wir hatten in der ersten Schule, wo ich war, Lehrer, die ich nicht spannend fand. Und ich fand es auch irgendwie langweilig, diesem Unterricht zu folgen. Mhm. Und deswegen habe ich immer nach Alternativen gesucht. Und meine Alternative war eben, dass ich nachmittags dann als fast vollwertiges Mitglied in der Redaktion meine Geschichten geschrieben habe. Ich habe dann später, als ich 18 war, auch den Dienstwagen fahren dürfen, was ein wahnsinniges Privileg war. Ich hatte ein relativ großes Gebiet, wo ich fotografiert habe. Also Fotografie ist auch eines meiner Leidenschaften. Und so konnte ich das schon miteinander verbinden und so haben auch meine Eltern immer gewusst, wo ich war.
Aber wussten die denn, dass du 14 bist? Weil einen 14-Jährigen in der Redaktion als fast vollwertiges Mitglied einzusetzen, ist ja auch erstmal gewagt.
Ja, das hat sich ergeben. Also ich muss noch da vorausschicken, dass ich davor oder parallel auch noch Radio gemacht habe. Mhm. Ich war ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Krankenhausfunk, im Krankenhausfunk Bühl. Das war also eine Einrichtung, wo man den Patienten irgendwas Gutes tun wollte und damals fing ich an und habe ein bisschen moderiert, ein bisschen Technik gemacht und von da aus habe ich gedacht, naja, es wäre ja ganz gut, wenn ich meine journalistischen Fähigkeiten auch mal professionell mit einbringen kann. Bin dann zur Redaktion gegangen, habe gefragt, ob ich mitarbeiten darf und dann haben die gesagt, warum nicht.
Stark. Dann Abitur gemacht. Dann hast du was gemacht? Biologie studiert?
Nee. Also. Wir mussten ja damals zur Bundeswehr.
Stimmt.
Und das war auch eine schwierige Kiste, weil ich wollte eigentlich nicht zum Bund oder ich wollte zumindest nicht mit irgendeiner Waffe in der Hand die Demokratie, die ich für sehr wichtig und wertvoll halte, verteidigen. Und habe dem damaligen Verteidigungsminister Wörner einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich täte gerne kommen, aber nur unter der Bedingung, dass ich irgendwas Sinnvolles machen kann.
Und er hat dann hast du direkt an den Verteidigungsminister
geschrieben? Direkt an den Verteidigungsminister geschrieben und der hat dann antworten lassen. Ein Herr Pankalla war das, der hat zurückgeschrieben. Ja, ginge in Ordnung. Also ich könne bei der psychologischen Verteidigung anfangen. Und dann habe ich in einem Bataillon wirklich Propaganda gemacht. Wir haben Flugblätter gedruckt, wir haben Radiosendungen produziert.
Sowas gibt es. Ich habe mich nicht das gefragt, als ich das las in der Vorbereitung, was die psychologische Verteidigung ist. Das heißt, die Bundeswehr macht das, weiß ich, wir wissen, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob sie sowas immer noch macht.
Doch, aber die macht das immer noch. Das heißt heute Radio Andernach.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel auch Truppenbetreuungssendungen produziert für deutsche Soldaten im Ausland. Also das, was AFN und CFN hier in Deutschland verbreitet haben, das waren wir. Allerdings nicht mit einem Vollprogramm.
Okay.
Wir haben, ich glaube, jede Woche eine Sendestunde nach El Paso geliefert, wo deutsche Soldaten im Ausland in der Ausbildung waren. Und das haben wir produziert.
Verrückt. Also vor allem finde ich verrückt, dass man den Verteidigungsminister anschreibt und dann irgendwie so ein bisschen drumherum kommt. Das ist so eine Art irgendwie, kann man sich mal merken, braucht man ja aktuell nicht. Wer weiß, vielleicht wieder so eine Art irgendwie Verweigerung 2.0. Also naja. Du bist ja am Ende bei der Bundeswehr, aber du musstest dann diese Grundausbildung und so.
Ich musste alles machen.
Okay.
Also drumherum gekommen bin ich nicht und ich musste auch mit der Waffe schießen und so weiter. Das haben wir alles gelernt. Aber mein Haupteinsatzbereich war eben psychologische Verteidigung und damit fühle ich mich heute auch noch wohl.
Okay, und dann beendet die Zeit und danach dann Biologie studiert?
Nee, immer noch nicht. Dann
wollte, du hast mal Biologie studiert, oder?
Ich,
sogar?
Danach. Okay. Also dann war ich in der legendärsten Radioredaktion, die man sich je vorstellen konnte, nämlich bei SWF 3 in Baden-Baden. Mhm. Da habe ich ein großes Vorbild kennengelernt, nämlich Peter Stockinger, der Leute
Programmchef damals,
Leute wie Frank Blasberg, Anke Engelke, Harald Schmidt und so mit ausgegraben hat. Und ich war seine rechte Hand. Ich war also praktisch Redaktionsassistent und habe die ganzen Sendungen, die ganzen Konferenzen vor- und nachbereitet. Das war ein wahnsinnig toller Job und eine wahnsinnig tolle Zeit. Und ich habe auch heute noch ganz guten Kontakt zu ihm.
Aber da war ja noch gar nichts von dem eigentlichen Ziel, irgendwas mit mir zu machen. War
doch,
dann nicht?
Doch. Auf jeden Fall. Okay. Also ich bin ja regelmäßig segeln gegangen, tauchen gegangen. Und dann habe ich nach diesen anderthalb Jahren beim Südwestfunk in Baden-Baden auch den Cut gemacht. Und habe gesagt, diese Naturwissenschaften interessieren mich so brennend, dass ich gerne ein Biologiestudium anfangen möchte. Und das habe ich dann getan.
Und da ist es. Und dann hast du aber, was macht man damit? Oder du wirkst auf mich immer so wie jemand, der jetzt gar nicht großartig nachdenkt, was bringt mir das oder was kann ich damit an Geld verdienen, sondern tatsächlich sagt, das interessiert mich, da möchte ich was machen, alles andere wird sich ergeben. Was ja, wenn das so ist, ein Traum ist.
Na, es war andersrum. Also Ich habe mich damals, als ich als Journalist unterwegs war, relativ viel mit Natur, mit Umweltthemen beschäftigt, weil es das damals schon für wichtig hielt. Und als ich dann...
Wenn man sagt, damals, dass wir die zeitliche Einordnung haben, das war so...
Bin schlecht in Zahlen.
Also irgendwann in den 80ern,
89ern. Ja, genau. Und damals, da kam so die Atomkraftbewegung auf, Greenpeace wurde gegründet, also die Umwelt wurde langsam wichtig, Dünnsäure wurde nicht mehr in der Nordsee verklappt. Und ich wollte das alles verstehen. Also ich wollte nicht nur als Journalist immer die Fragen stellen, sondern ich wollte das auch durchdringen. Und wenn ich heute zurückblicke, muss ich sagen, wahnsinnig gern habe ich dieses Studium gemacht, weil ich viel von diesen natürlichen Kreisläufen verstanden habe und jetzt völlig anders fragen kann und auch völlig anders handeln kann, wenn es darum geht, irgendwas zu gestalten.
Aber du hast gerade gesagt, du hast dich dann auch schon mit Natur, also du hast auch als Journalist dann über Umweltthemen vor allen Dingen berichtet.
Ja.
Genau. Und wann, aber das ist so richtig aufs Wasser zulief, da kommen wir dann schon gleich.
Das Wasser hat immer mitgeschwommen. Also ich habe auch DIA-Vorträge gemacht zum Thema Waldsterben. Also ich habe mich immer in diese naturwissenschaftliche Richtung orientiert. Ich habe sehr viel Wissenschaftskommunikation damals auch gemacht. Also die Wissenschaft hat mich immer interessiert, immer was da an den Lehrstühlen für innovative Sachen rausgekommen sind. Nicht nur mit dem Wasser zu tun haben, sondern auch mit der ganzen Natur, fand ich hochinteressant.
Und dann habe ich am Anfang gesagt, dann kommt Thomas Mann ins Spiel. Das klingt natürlich gut. Du hast natürlich Thomas Mann nicht kennengelernt. Aber erzähl du, wen du kennengelernt hast und wie das deinem Leben dann offensichtlich nochmal eine neue Wende gegeben hat. Was eine neue Wende ist, aber so eine Richtungsänderung, im Zweifel schon.
Da brauche ich 2, 3 Sätze
dazu. Unbedingt, du hast alle Zeit der Welt.
Und zwar war es so, ich fand Jacques Cousteau irgendwie total spannend und ich fand es wichtig und richtig.
Muss man nochmal erklären, wer Jacques Cousteau... Wir beide, ich fand es auch großartig, aber viele junge Menschen werden den nicht mehr kennen.
Also in Wahrheit war Jacques Cousteau ein Franzose, der später der Direktor des Meeresmuseums in Monaco war. Mhm. Und der war aber eigentlich unterwegs im Auftrag des Militärs, des französischen Militärs. Und er ist mit der Calypso, so hieß sein Schiff, in der ganzen Welt herumgegurkt und hat auch getaucht, sehr viel getaucht. Er war zusammen oder parallel mit Hans Haß einer der ersten, die diese Unterwasserwelt erlebbar gemacht haben. Und ich fand das so faszinierend, diese Filme und diese Information, dass ich gesagt habe, mit dem Background eines Journalisten und mit dem Wissen eines Biologen würde ich wahnsinnig gern diese Idee von Jacques Cousteau wieder aufgreifen und habe dann hatte die Idee, ein Schiff zu bauen, mit dem man funken kann, also senden kann, Radio in Hörfunkqualität über das größte Ökosystem berichten. Das war die Aldebaran. Mhm. Und mehrere Zufälle führten dazu, dass ich dann dieses Schiff mit Hilfe eines Kredits kaufen konnte. Und deshalb habe es dann umgebaut innerhalb von 2 Jahren und bin dann damit in See gestochen und habe dann so meine Fühler ausgestreckt. Mhm. Mit wem könnte man kooperieren? Und damals gab es dann einen ganz tollen Kontakt, und das war mit Elisabeth Mann-Borgese, das ist die jüngste Tochter von Thomas Mann, und mit der stand ich im regelmäßigen Austausch, wir haben uns auch 1, 2, 3 Mal pro Jahr immer getroffen, und sie hat mich motiviert, in dem ganzen Begehren dem Meer eine Stimme zu geben und dieses Meeresthema auszugraben. Und Elisabeth Mann-Borgese war ja zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass es hier in Hamburg den Internationalen Seegerichtshof gibt. Sie war mit dafür verantwortlich, möglich, dass es die Internationale Seebodenbehörde gibt. Und sie hat sich ja damals praktisch in die UN hineingemogelt, weil sie so, wie soll ich sagen, motiviert war, etwas für den Ozean zu tun. Und dann bekam sie das Mandat von Österreich und war also als österreichische Staatsbürgerin dort aktiv und hat dann dafür gesorgt, dass die UN sich ganz stark um den Ozean gekümmert hat.
Wie kriegt man Kontakt zu so einer Frau, wenn man ja erstmal ein unbeschriebenes Blatt ist, ein Schiff hat, aber sonst wahrscheinlich gar keine Kontakte?
Das Konzept, das ich hatte, nämlich eine mediale, eine Kommunikations- und Wissenschaftsplattform in einem zu bauen und damit nach außen zu gehen, hat sie total überzeugt. Ganz genau weiß ich nicht
mehr. Das heißt, du hast sie auch wahrscheinlich so ähnlich wie den Verteidigungsminister. Du schreibst einfach die Menschen an und du hast dann immer, offensichtlich bist du so überzeugend, dass dann sowohl der Verteidigungsminister als auch die jüngste Tochter von Thomas Mann zurückschreibt.
Beide haben positiv reagiert und mich unterstützt.
Stark. Friedensnobelpreisträger spielt eine Rolle. Du musst uns doch sagen, welcher?
Ja, ich war ja dann in Hamburg sehr aktiv und habe auch in Hamburg geholfen.
Wann bist du nach Hamburg gekommen?
Das haben wir noch nicht geklärt. Das war vor 20 Jahren ungefähr. Und relativ früh habe ich dann Hartmut Krassel kennengelernt, der hier in Hamburg das Max-Planck-Institut für Meteorologie geleitet hat. Und er bat mich, oder er hat mir erzählt, dass dieser Klimawandel auf uns zukommt und dass er so verärgert sei, dass niemand über diesen Klimawandel schreibt, außer amerikanische Journalisten. Er sagt, also es wird uns eines Tages wirklich massiv treffen und ob ich ihm nicht dabei irgendwie helfen könnte, das entsprechend zu kommunizieren. Und dann war ich häufig bei ihm, habe damals auch sehr viel für den Deutschlandfunk gemacht, habe also nach wie vor auch Radio gemacht in meiner freien oder übrigen Zeit. Und so kamen wir zusammen und so habe ich nach und nach gelernt, wie wichtig es ist, dass wir dieses Thema Klima mitdenken. Und da hat er praktisch, also Elisabeth Mann-Borghese hat mir den Meeresvirus eingeimpft und Hartmut Krassel den Klimavirus.
Und da muss man sagen, wenn man jetzt so ein bisschen nochmal guckt, was du gemacht hast und mit Leuten spricht, die dich besser kennen als ich, dass sie sagen, eigentlich muss man bei Frank sagen, im Positiven würde man sagen, er war seiner Zeit weit voraus. Im Negativen, er war halt zu früh mit seinen Anliegen, wo das auch nichts Negatives ist. Du hast schon über Klima gesprochen, du hast darüber gesprochen, dass es sowas wie in Hamburg wie eine Klimawoche geben muss. Als dieses Thema eigentlich noch, kann man sagen, unterm Radar lief, ne?
Ja, total. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil wir haben hier in Hamburg, und das muss man mal laut und deutlich sagen, den größten Wissenschaftscampus für Klimaforschung, den es global überhaupt gibt. Also wir haben das Deutsche Klimarechenzentrum, wir haben den Klimacampus, wie er inzwischen heißt. Und das sind ganz hervorragende Kapazitäten, mit denen wir in Hamburg werben können und könnten und die wir aber auch richtig analysieren müssen. Also entstehen ja Ergebnisse, wie zum Beispiel jetzt im Climate Service Center, dass wir in Hamburg uns eigentlich auch ein bisschen wärmer anziehen müssen, denn wir werden eine der ersten sein, die von diesem Klimawandel echt betroffen sind. Und insofern macht es total Sinn, gerade in einer Metropole wie Hamburg über dieses Thema zu sprechen.
Mich würde nur mal interessieren, wann hast du angefangen, das zu verstehen und bist dann rumgegangen, hast gesagt, Leute, da kommt was auf uns zu. Wie waren die Reaktionen? Aber ich weiß ja selber noch, als wir die ersten Male Kontakt haben, ich dachte, oh, was ist das jetzt? Was will der denn jetzt? Was kommt da mit Klima? Weil man tatsächlich, das wirft man sich im Nachhinein vor, man hätte es ja viel früher wissen können, aber so richtig ernst genommen haben es ja die meisten, muss man sagen, erst seit dem Aufkommen von Fridays for Future, ne? Also so richtig aber du warst ja viel früher dran.
Ja, das stimmt und das Problem liegt in der Sprache. Also ich war später mal in einem Institut in New York und da haben sie eine tolle Studie herausgebracht, warum Klimakommunikation so schwierig ist. Und es hat damit zu tun, dass Wissenschaftler eine völlig andere Sprache sprechen als Journalisten und die wiederum eine ganz andere Sprache als die Bevölkerung oder als Politikerinnen und Politiker. Und darin liegt eigentlich das Problem. Es hat mich viel, viel Zeit gekostet, diese ganzen Inhalte sich zu erarbeiten. Viele Interviews, viele Gespräche mit Hartmut Krassel, mit dem Hamburger Klimaforscher Hartmut Krassel und später auch natürlich mit Monty Bladiv, die mich dazu gebracht haben, dieses Thema zu durchdringen und auch zu sehen, dass es ein sehr übergreifendes und ein sehr interdisziplinäres Thema ist. Also Klima kann man jetzt nicht retten, indem man zack, zack, zack irgendwie drei Maßnahmen macht, sondern alles hängt mit allem zusammen. Also ich habe ziemlich lange gebraucht, aber kann sicher sagen, dass ich ganz früh dran war, das zu durchdringen und dann natürlich auch diese journalistische Energie verspürte, zu sagen, verdammt nochmal, wir müssen was tun, wir müssen das nicht nur auf die Straße bringen, sondern in die Köpfe der Leute. Und wir als Gesellschaft, als Industrie, als Zivilgesellschaft in einem Industrieland haben auch eine gewisse Verantwortung, etwas zu tun, nicht nur in Hamburg, sondern auch weiter.
Und zwar, das muss man nochmal erklären, das hat Luisa Neubauer in diesem Podcast mal schön erklärt, ne? Es geht nicht darum, weil es ja, glaube ich, auch Friedrich Merz und so immer dann sagen, naja, wir haben ja nur 2% der Emissionen weltweit, aber wenn man guckt, wie viel Emissionen wir schon rausgeblasen haben, das müssen die Inder sozusagen übersetzt erstmal schaffen. Also man hat sozusagen eine Verantwortung für das auch, was man früher getan hat. Um das einmal kurz abzuschließen, wir kommen aus dieser Phase, wo du so rumgegangen bist, Klinken geputzt hast, gesagt, Leute, Klima, 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 wichtig, wichtig, wichtig. Dann plötzlich haben alle über das Klima gesprochen, da stellte sich auch die Frage gar nicht mehr. Wie geht es dir jetzt in einer Phase im Jahr 2025, wo man auch gerade in den ganzen politischen Diskussionen das Gefühl hat, Klima war da nochmal irgendwas, es ist total nach hinten wieder durchgereicht worden. Bis hin zu, dass irgendwie auf einmal Fridays for Future eben nicht mehr die Rolle spielt. Fridays for Future auch so ein bisschen plötzlich dann gegen rechts auf die Straßen geht, also andere Dinge macht. Aber kommt das nochmal wieder? Wie groß ist die Gefahr, dass, weil so viele andere aktuelle Dinge passieren, man dieses vermeintlich nicht aktuelle Problem aus dem Auge verliert?
Also ich würde sagen, nichts aktueller und beeindruckender und wichtiger und beeinflussender, unsere Gesellschaft, unsere Kultur, alles beeinflussender als der Klimawandel. Und wenn man das nicht thematisiert, dann hat es wahrscheinlich den Grund, dass man es nicht vollständig verstanden hat. Also ich selber habe wirklich auch Jahre gebraucht, bis ich die ganzen Zusammenhänge begriffen habe. Und es sind ja heute auch in der Klimaforschung noch nicht alle Zusammenhänge völlig klar, aber es ist vollkommen klar und auch logisch, dass wenn wir über Jahrmillionen gebildete fossile Energien praktisch in Bruchteilen von Sekunden, wenn man jetzt die Erdzeit irgendwie zusammenrafft, in die Atmosphäre jagen, dass da natürlich große Schäden entstehen. Und diese Schäden, die werden jetzt klar, also die Extremwetterereignisse. Wir haben unser Büro vorne in der Deichstraße. Da war vor 4 Jahren ein Starkregenereignis und das war so heftig, dass der ganze Keller vollgelaufen ist. Also es ist nicht nur irgendwo, sondern es kommt auch ganz dicht hierher und es betrifft vor allem die Meere. Also der Weltklimarat hat berechnet, dass 93% der ganzen Hitze in den Ozean gehen. Und es sind unbeschreiblich große Energiemengen. Und dass heute der Ozean dann an verschiedenen Stellen bis zu 10 Grad heißer wird, das ist eigentlich, da muss man sich nicht drüber verwundern. Also man hätte das alles wissen können.
Stimmt, und trotzdem ist es nicht mehr im Fokus. Ne? Wir haben in Amerika einen Präsidenten, der praktisch gar nicht über Klimawandel spricht. Wir haben ganz viele rechte, rechtspopulistische, teilweise auch konservative Parteien, die sagen, ach komm, jetzt diskutieren mit dem Verbrenner, haben wir lange genug darüber diskutiert. Öl und Gas ist gar kein Problem. Ist das im Moment so eine Grundstimmung, ja, bis hin zu, haben wir erlebt, ne, das blöde Heizungsgesetz muss weg, wo man denkt, nee, was da drin steht, das mag jetzt schlecht kommuniziert worden sein, aber was da drin steht, ist schon ganz sinnvoll. Die Frage ist irgendwie, da gibt es wahrscheinlich irgendwann tatsächlich eines Tages ein böses Erwachen, aber fühlst du dich wieder so wie damals?
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Es ist nach wie vor wichtig, aber keiner hört zu?
Also ich würde sagen, die Zeit arbeitet für diejenigen, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Denn der Klimawandel kommt schneller, er kommt dichter und er wird immer, immer teurer. Und das Problem Klimawandel und Politik ist, dass wir eigentlich ein Denken, ein Handeln auf mehrere Jahrzehnte im Voraus brauchen. Und viele Politikerinnen und Politiker, es gibt einige Ausnahmen, sagen, das einzige Ziel, das ich habe, dass ich in 3 oder 4 Jahren wiedergewählt werde. Und das steht im konkreten Gegensatz zu dem, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen langfristige Nachhaltigkeit. Und je länger wir damit warten, je länger wir dieses Thema unbearbeitet und ungelöst lassen, desto teurer werden die Folgen. Also unsere Kinder, unsere Enkel werden dann damit wahnsinnig zu kämpfen haben und die werden fürchterlich mit uns schimpfen. Und deswegen ist es im Prinzip auch verständlich, wenn Fridays for Future auf die Straße geht und sagt, wir sind die letzte Generation, alles richtig. Aber was ich noch viel besser finden würde, ist, also auf die Straße gehen, kommunizieren ist das eine. Auf der anderen Seite wirklich konkret selber handeln. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, was man tun kann. Also um nochmal ganz zurück in meine Jugend zu gehen. Als ich meine Diplomarbeit über Biosensoren an der Universität Stuttgart geschrieben habe, hatte ich eine kleine Solarzelle, die war so groß wie zwei DIN A4 Blätter, habe eine Autobatterie dran gehängt. Ich hatte einen der ersten tragbaren 12 Volt fähigen Computer und ich habe meine ganze Diplomarbeit mit Solarenergie geschrieben. Stark. Und das geht. Und das kann heute auch jeder machen. Also die Solarzelle, die ich damals gekauft hat, hat glaube ich 150 Mark gekostet. Die gleiche Solarzelle würde heute vielleicht 10 Euro kosten oder vielleicht 15 Euro. Und insofern kann sich keiner rausreden und sagen, ich kann dir nichts tun.
Aber da ist tatsächlich auch Sachen, glaube ich, in Sachen Kommunikation wieder einiges schiefgelaufen. Ich habe das jetzt gemerkt, wo ich dann mich auch endlich mal dann einen Handwerker gefunden habe, der gesagt hat, Mensch, Wärmepumpe können wir machen. Und dann stellst du diesen Förderantrag und denkst, meine Güte, da macht der Klimaschutz richtig Spaß, weil am Ende kriegst du so viel Fördergelder vom Staat, dass diese Wärmepumpe am Ende viel, viel günstiger wird, als wenn du dir wieder eine Gasheizung
oder
eine Ölheizung, ne, genau, einbauen lässt. Und dann sind die laufenden Kosten ja auch noch geringer. Das ist erstaunlich. Solar muss ich kurz einhaken, weil du hast in dem Fragebogen, glaube ich, unter der Frage, was war der größte Fehler, den ich gemacht habe? Oder irgendwie hast du gesagt, du hast eine Solaranlage auf deinem Haus in Hamburg gehabt und hast sie wieder abbauen müssen. Warum?
Ja, ich wohne zur Miete hier in Hamburg und weil ich keinen Balkon habe, um ein sogenanntes genehmigungsfreies Balkonkraftwerk zu betreiben, habe ich extra eine ganz kleine Solaranlage an die Fensterbank geschraubt und habe die ordentlich installieren lassen. Und dann kam ein Vermieter an und hat dann mit Kündigung gedroht, hat gesagt, also wenn ich die nicht entfernen lasse, dann fliege ich entweder raus oder sie lassen einen Hubwagen von außen kommen und lassen sie entfernen.
Und warum?
Weil ich nicht diese zwei Löcher ins Fensterbrett hätte bohren dürfen, um diese Solaranlage zu befestigen. Gewünscht hätte ich mir, dass man mit dem Vermieter ins Gespräch gekommen wäre, denn ich habe ja beispielhaft an einem Fenster gezeigt, wie man das machen kann und man hätte das an vielen anderen Fenstern in Hamburg und sonst wo in der Welt auch tun können. Und jede Kilowattstunde, die ich privat zu Hause irgendwo lokal erzeuge, verhindert ja, dass 2 Kilowattstunden Strom, also Rohenergie, produziert werden müssen. Also das ist nicht nur, dass ich mit zur Energiewende beitrage, sondern jeder, der Lokalenergie erzeugt, trägt im Prinzip doppelt zur Energiewende bei, weil bei dem Transport vom Strom und bei der Wandlung, also bis es nachher durch diese ganzen kleinen Netzteile gegangen ist, geht ungefähr die Hälfte flöten. Und das ist schlimm, das ist schlecht. Und wenn ich plädiere dafür, dass also viele Häuser zwei Stromnetze haben sollten, also einmal ein Hochspannungsnetz für die ganz normalen Verbraucher, die man so kennt, aber was auch sinnvoll wäre, wäre ein Niedrigspannungsnetz, sodass der Strom eben nicht hin und her gewandelt werden muss, um die maximale Ernte vom Strom, von dem Solarstrom dann auch benutzen zu können.
Haben wir das auch geklärt? Mich würde noch interessieren, wo wir in dem ganzen Themenbereich gerade sind. Gehörst du zu denen, die sagen, ja, wir können den Klimawandel noch aufhalten? Oder gehörst du, und das hat jetzt Herr Hamburg zuletzt so ein bisschen nach vorne gestellt, zu denen, die sagen, wir müssen uns jetzt einstellen, wie wir mit den Folgen des Klimawandels umgehen? Das heißt, wie können wir die Folgen des Klimawandels abfangen? Weil an den Folgen selber können wir nichts mehr machen.
An den Folgen können wir nichts mehr machen und die CO2-Konzentration ist auch so hoch, dass wir noch Jahrzehnte, Jahrhunderte mit den Folgen kämpfen werden, die wir bereits angerichtet haben. Aber wir täten gut daran, wirklich sofort zu handeln und wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Technologien, wir haben jedes Geld der Welt, wir haben theoretisch den Willen und es geht einfach viel zu langsam und das ärgert mich total. Also wenn ich zum Beispiel auf die Dächer von Hamburg gucke, ich komme gerade aus dem Süden der Republik, da ist also auf jedem 4., 5. Hausdach sind Solaranlagen und hier in Hamburg gab es ja mal diese Studie, auf welchen Dächern man Solarenergie schrauben kann. Also das ist alles schon untersucht und Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass es noch nicht passiert ist, weil es einfach eine Win-Win-Situation ist. Also jeder beschwert sich über den Strompreis und der frühere Umweltminister Klaus Töpfer, mit dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, hat gesagt, derjenige, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, der hat irgendwann Strom umsonst. Und das ist auch richtig. Und wer möchte das nicht haben? Also ich glaube, da sind viele Kommunikationsfehler passiert. Darf ich dir eine Frage stellen?
Unbedingt.
Hast du schon eine Wärmepumpe zu Hause?
Habe ich ja gerade gesagt, habe ich gerade bestellt.
Und sonst nicht?
Wie sonst nicht?
Sonst keine Wärmepumpe?
Nee, ich habe ja nur ein Haus, mehr eine Wärmepumpe.
Doch, du hast eine Wärmepumpe.
Habe ich schon eine?
Ja, du hast schon eine. Die steht eben in der Küche und nennt sich Kühlschrank.
Achso, okay. Ja, okay, so. Ja, stimmt.
Und,
ja.
Und das ist halt auch einer der Kommunikationsfehler, die passieren.
Nein, das ist, wenn man sich dann erstmal mit dieser, man steht ja immer davor und das ist auch typisch Deutschland, wenn du jemanden fragst, ich baue mir eine Wärmepumpe ein, dann kommt sofort, ich kann dir zwei Geschichten, drei Geschichten und dann hast du, was bist du? Altbau? Oh, hast du Fußbodenheizung? Oh nee, dann wird es nichts. Mhm. Und dann meine entscheidende Erfahrung war eine Reise durch Schweden, wo praktisch in jedem Haus und völlig das klapprigste Haus. Ich habe das Gefühl, es gibt da gar keine Öl- und Gasheizung mehr. Und dann beschäftigst du dich damit und dann sagt dir jeder, ja, wieso? Nee, also kommt drauf an, wie groß diese Heizung ist, diese Wärmepumpe. Und na klar, das lohnt sich. Und das Absurde ist ja, und das verstehe ich manchmal gar nicht bei so einem Thema. Dadurch, dass die ja viel mehr Energie umsetzen kann, dadurch, dass sie ja einen Großteil der Energie, die sie braucht, einfach aus der Natur zieht, also eine Luftwärmepumpe aus der Umluft, hast du halt viel, viel weniger Energiekosten. Also auf Dauer gesehen, aber irgendwie, auch da ist natürlich wieder typisch, dass dann viele sagen, naja, wann rentiert sich denn so eine Wärmepumpe? Wo du denkst, das ist eine interessante Frage. Hast du dir die Frage auch gestellt bei deiner Gasheizung? Weil die Gasheizung rentiert sich einfach nie. Die kostet einfach nur Geld. Und tatsächlich kannst du ja mit der Wärmepumpe, mit den Ersparnissen, den Kaufpreis hast du irgendwann drin.
Ja, die Energiekosten werden in Zukunft unkalkulierbar sein. Genau. Sie werden teurer werden, auch zu Recht teurer werden, weil es einfach Unfug ist, in einer Zeit, wo wir anders heizen könnten, noch mit fossilen Energien zu heizen oder irgendwo dafür zu sorgen, dass fossile Energien verbrannt werden. Und wir haben in Hamburg eigentlich auch eine ganz, ganz große andere Chance. Wir haben ja einmal die Alster, wir haben einmal die Elbe. Und wenn man da beispielsweise eine Wärmepumpe anbringen würde, dann wäre die sau effektiv und würde wahnsinnig viel Energie produzieren.
Dann eine Wasserwärmepumpe, ne?
Ja, zum Beispiel. Also überall, wo nasse Umgebung ist, kann man ganz leicht Wärme wandeln und sehr effektiv.
Ja, also da kann man nur sagen, noch gucken. Man weiß, wie lange ist. Ich befürchte ja, dass die neue Regierung dieses Gesetz stoppen wird. Also und damit natürlich auch die Förderung, also nicht das Gesetz, sondern vor allem die Förderung, die bei diesem Gesetz ist, wer sich das noch sichern kann, sollte es tun. Wir müssen nochmal zu dir kommen. Wir haben schon ganz, ganz viel besprochen. Du hast dann erst vor genau 10 Jahren, glaube ich. Stimmt das? Hast du dich entschieden, die Deutsche Meeresstiftung zu gründen, zusammen mit, da kommt nächster großer Name rein, Frank Otto. Musst du mal erzählen, wie ihr zusammengekommen seid und wie denn die Idee entstanden ist, die Deutsche Meeresstiftung zu gründen? Und dann kommen wir natürlich auch gleich noch auf deine Rolle im EU-Mission Board. Aber erstmal vielleicht das.
Ja, Frank Otto kenne ich im Prinzip als Künstler und wir haben uns über Kunst und Kultur kennengelernt, weil ich ja sehr viel Unterwasserfilme gemacht habe und wir sind uns häufig immer mal wieder über den Weg gelaufen und ich habe ihm dann Bildmaterial gezeigt. Wir haben dann ein großes Kunstprojekt zusammen gemacht und wir haben zusammen getaucht. Er hat mit mir zusammen oder er hat von mir tauchen gelernt auf den Seychellen. Und so haben Frank Otto und ich uns kennengelernt und wir sind wirklich dick befreundet, weil Frank einfach ein toller Typ ist, der unkonventionell nun viele Dinge in dieser Gesellschaft auch anpackt, auch in der Kultur anpackt, die Brücke auch schlägt zwischen Kultur und Gesellschaft, was enorm wichtig ist. Und die Deutsche Meeresstiftung war im Prinzip ein Ergebnis aus 25 Jahren Betrieb dieses Forschungs- und Medienschiffs Aldebaran. Also ich betreibe das immer noch mit großer Leidenschaft, weil es einen großen Impact macht, also einen großen, wie soll ich sagen, viele Ergebnisse liefert, viele Menschen erreicht und habe dann überlegt, ist das denn immer noch die angesagte Methode, um Menschen mit dem Meer zu erreichen, um so ein Meeresbewusstsein zu schaffen? Woran fehlt es? Und das Ergebnis meiner eigenen Überlegung war, es fehlt am Dialog, es fehlt an Zusammenarbeit. Also es gibt so viele Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Schutz der Meere einsetzen. Es gibt so viele Menschen, die sich für das Meer einsetzen wollen. Es gibt so viele Ministerien, die theoretisch etwas fürs Meer tun könnten und wollten. Aber sie arbeiten alle nicht zusammen. Und deswegen habe ich die Deutsche Meeresstiftung gegründet mit dem Ziel, dass wir diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik brauchen. Wir brauchen also primär erstmal die Übersetzung, warum das wichtig ist, aus der Wissenschaft in die Gesellschaft, mit Hilfe der Medien. Und dann brauchen wir natürlich auch engagierte Unternehmer, die sagen, Mensch, also das Meer ist ja ein riesiger Lebensraum und wir sehen da ein Geschäftsmodell. Und ein Geschäftsmodell ist jetzt per se nicht erstmal schlecht, sondern das Meer ist so groß, dass man da viel machen könnte. Aber wir müssen uns natürlich an bestimmte Regeln halten. Und da gucke ich drauf und auch mit der Stiftung machen wir viele, viele Dialoge. Wir haben letztes Jahr einen sehr guten parlamentarischen Abend gemacht, weil es mittlerweile im deutschen Parlament auch einen sogenannten Parlamentskreis für die Meere gibt. Das ist also ganz neu. Den gab es lange, lange nicht. Auf europäischer Ebene gab es sowas schon. Und ich sehe das also momentan sehr positiv. Und mit der Stiftung wollen wir also versuchen, dass der Dialog in die Gänge kommt, um etwas Positives für den Ozean zu machen, weil das Meer wird über unser Überleben auf dem Planeten entscheiden. Und wenn wir das nicht rechtzeitig begreifen, wenn wir nicht rechtzeitig Maßnahmen unternehmen, diesen Lebensraum gesund zu erhalten, dann haben wir Menschen das Nachsehen. Und es ist nicht nur das Plastik, was da im Meer sichtbar herumtreibt, sondern in allererster Linie ist es der Klimawandel, der dem Meer schadet, ihn den Meeresspiegel ansteigen lässt, der die Meere saurer macht und der diese gigantischen Hitzewellen durchs Meer treibt.
Und dann haben die damals eine ungewöhnliche Aktion, jetzt habe ich mal die Chance, dich zu fragen, wie die sich eigentlich ausgezahlt hat. Frank Otto hat dann sich mit seiner Freundin, damaligen Freundin, heutigen Freundin auch noch, glaube ich, Nathalie Volk, filmen lassen von RTL 2, also oder RTL, ne? Bei so Aktion, mehr oder weniger Aktionen, wie er was für die Meere tut. Ist das sowas, was dir auch vorschwebt, dass du sagst, okay, wir müssen versuchen auf allen Ebenen, egal mit welchen Mitteln, notfalls auch mit jemandem wie Nathalie Volk, die ja dann, glaube ich, aus Germany's Next Topmodel besonders bekannt wurde, irgendwie dafür Aufmerksamkeit zu sorgen?
Ich bin für jede Maßnahme, die geeignet ist, Menschen unterschiedliche Kategorien abzuholen, wenn es darum geht, zu erklären, warum das Meer wichtig für uns ist. Und es gibt ja auch unterschiedliche Sprachen, mit denen Menschen erreicht werden kann. Also diesen Podcast, den werden jetzt nicht alle Menschen hören. Und deswegen ist auch wichtig, Menschen zu erreichen, die möglicherweise nur Instagram oder sonstige Medien konsumieren. Und da ist jedes Mittel und jeder Weg auf jeden Fall recht. Wichtig ist mir, dass die Inhalte, die kommuniziert werden, korrekt sind. Also aber da scheitert es ja nicht dran. Es gibt ja immer mehr Wissen übers Meer, obwohl wir nur 10% dieses Lebensraums wirklich kennen. Aber wir wissen genügend, um Leute damit anzuzünden.
Du hast im Fragebogen, den ich jedem Podcast-Gast schicke, geschrieben, auf die Frage, was bedeutet dir Geld? Nicht viel, du kommst mit wenig aus. Trotzdem die Frage, wovon lebt man, wenn man sein Leben so sehr dem Schutz des Meeres, dem Schutz der Ozeane widmet? Und ja, du kannst ja auch noch, arbeitest du noch als Journalist oder wovon lebst du?
Also momentan arbeite ich nicht mehr als Journalist und ich lebe hauptsächlich von Projekten. Das heißt, wir beantragen von der Meeresstiftung oder vom Bundesverband Meeresmüll geförderte Projekte bei Stiftungen, meistens bei Stiftungen. Und dann habe ich in diesen Projekten eine Rolle, nämlich ich muss irgendwas verwalten oder ich muss irgendwas Journalistisches machen und darüber finanziere ich mich selber dann. Wir hatten auch eine Firma, die sich mit Innovation beschäftigt hat. Wir haben also viele Projekte entwickelt, die dazu dienen, Plastik im Meer und in Gewässern zu identifizieren und auch wieder zu entfernen. Und da habe ich mir auch ein kleines Gehalt bezahlen können. Das heißt, ich kombiniere das immer so zusammen, dass es für mich reicht.
Und in diesem EU Mission Board, da bist du aber, das ist ein Ehrenamt oder was ist, was
ja,
ist das genau?
Ja, ein komplettes Ehrenamt.
Erzähl mal, was das genau ist und wie du da reingekommen bist und was man sich von diesem Board erwarten kann, an dem, glaube ich, zehn Menschen beteiligt.
Wie sind die genau? Ja. Also es gibt insgesamt 5 solcher Mission Boards. Also die Europäische Kommission hat erkannt, dass europäische Politik sehr kompliziert und teilweise auch sehr langsam ist, weil durch die demokratischen Prozesse Europa oftmals hinterherhinkt zwischen Staaten, die autoritär regiert werden, weil da gibt es einen Chef, der macht eine Ansage, wird es gemacht, ob gut oder schlecht. Und die EU möchte es ja immer gut machen. Die EU hat auch wahnsinnig viel Wissen, aber manchmal ist es halt super komplex und auch für Unternehmer ärgerlich, wenn man viele Regularien dann befolgen muss. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen mal 5 Felder definieren, in denen Handeln unglaublich wichtig ist und wo wir unfassbar schneller werden müssen. Mhm. Das ist einmal das Thema Krebs, dann Klimawandel, dann Gewässer und Ozeane, Boden und nachhaltige Städte. Also es klingt jetzt wie ein witziges Sammelsurium. Ja. Und für jedes dieser Themen hat man dann ein sogenanntes Mission Board gegründet. Das heißt, die Kommission ernennt die Leute und ich bin sehr geehrt als einziger Deutscher in diesem Mission Board für Gewässer und für die Ozeane zu sein und praktisch Meerespolitik an vorderster Front mitzugestalten. Und da bin ich nun drin und das ist ein Ehrenamt. Also was bezahlt wird, sind die Reisekosten. Da bin ich auch ganz froh.
Und was macht ihr da? Das heißt, ihr entwickelt Vorschläge, ja, wie man das Meer besser schützen kann, wie man das Plastik aus dem Meer bekommt. Und diese Vorschläge gehen dann in den politischen Prozess?
Ja, also die gehen direkt in den politischen Prozess, also direkt auch an Ursula von der Leyen. Und in diesem Mission Board sind beispielsweise sehr viele hochkarätige Experten. Es sind viele Minister, ehemalige Minister dabei, zum Beispiel der frühere griechische Umweltminister ist dabei. Ich rede ja mit denen allen und das ist für mich ganz hervorragend, sich mit solchen Menschen auszutauschen. Und was ich konkret in diesem Mission Board mache gerade, ist, dass ich mit allen gesprochen habe und gesagt habe, verdammt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir diese Missionen besser zusammenbekommen. Also die Erde, gesunde Erde hat ja auch was mit gesundem Wasser zu tun und hin und her. Also ob wir jetzt wenn wir in der Landwirtschaft schlecht mit dem Boden umgehen, dann landet es am Ende natürlich auch im Meer. Und insofern habe ich den Vorschlag gemacht, wir müssen den Dialog herstellen. Also so wie die Meeresstiftung den Dialog hier in Deutschland organisiert, habe ich dann den Vorschlag gemacht, dass die Missionen miteinander reden. Und jetzt bin ich derjenige, der im Auftrag meines Mission Boards für Ozeane und Gewässer die Missionen zusammenbringen soll, nach Gemeinsamkeiten sucht. Und da habe ich mich dann wieder zurückerinnert an mein Biologiestudium. Denn die ganze Erde funktionierte und funktioniert seit Jahrmillionen ohne Abfall, mit ausreichend Energie von der Sonne, ohne dass irgendwas kaputt geht, ohne dass irgendjemand richtig krank wird, in Kreisläufen. Und das ist auch das, was die EU im Prinzip schon seit vielen Jahren vorbereitet hat. Also wie gesagt, es ist viel Wissen da, aber es hat noch nicht dazu geführt, dass es einfach heruntergebrochen wird und dass es anwendbar ist und dass es dann auch als lukrative Möhre in der Wirtschaft entsprechend propagiert wird, dass man sagt, also die Dinge, die im Kreislauf laufen, sind wunderbar und unterstützenswert und alles andere, was nicht im Kreislauf läuft, bedeutet, dass wir damit den Ast schneller absägen, auf dem wir sitzen und das gehört eben nicht gefördert. Und also eine meiner ersten Forderungen und Maßnahmen wird sein, dass ich versuchen möchte, die ganzen schlechten Förderungen, die es beispielsweise noch in der Fischerei gibt, dass man die umändert in Förderungen beispielsweise für die Kleinfischerei. Also wenn ich nach Niendorf, nach Laboe oder so an die Küste fahre, in Mecklenburg-Vorpommern haben sie ja den Fischereiverband aufgegeben, weil diese Kleinfischer überhaupt kaum noch Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, obwohl diese Kleinfischerei eigentlich die Fischerei wäre, die nicht nur ein wichtiges Kulturgut in Deutschland darstellt, sondern auch eine wirkliche Rettung für viele Fischbestände. Und da bin ich jetzt an der Stelle, wo ich wirklich mit den Leuten, die Gesetze machen, die Politik machen, einflüstern kann, was wir wirklich brauchen. Also ich bin nicht der Einzige.
Aber hast du das Gefühl, dass du tatsächlich, das ist immer dieses Gefühl, dass man denkt, ach, als Einzelner, was kann ich als Einzelner bewirken? Hast du da das Gefühl, boah, dass du als Einzelner ganz schön was bewirken kannst?
Ja, total. Okay. Und ich bin wahnsinnig happy an der Stelle zu sein, weil ich habe, also damit hätte ich nie gerechnet. Also letztendlich.
Wie sind die auf dich gekommen?
Weil unsere Arbeit, also die Arbeit von Aldebaran, die Arbeit der Deutschen Meeresstiftung über Deutschland hinaus weit sichtbar war. Auch die Hamburger Klimawoche war bis nach Brüssel sichtbar. Also ich war damals auch als stellvertretendes Mitglied im Mission Board für Klima. Die haben gesagt, im Prinzip brauchen wir solche Klimawochen in ganz Europa, weil es wichtig ist, dieses Thema zu adressieren und in die Gesellschaft zu tragen.
Wird sie wieder geben, die Klimawoche in Hamburg? Weil, wann hat sie zuletzt gegeben? Ist schon ein bisschen her.
Ist, glaube ich, 2,5 Jahre her. Ja. Und es wird sie in der Form nicht mehr geben, weil die Zeit ist einfach rum.
Genau.
Innerhalb von einer Woche zu erklären, dass der Klimawandel kommt. Also wer es jetzt noch nicht begriffen hat. Aber ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und das Ergebnis ist, dass wir in Hamburg einen kollaborativen, also einen Prozess brauchen, wo wir alle zusammenarbeiten, einen ko-kreativen, gesamtgesellschaftlichen, auch bürgerbeteiligten Prozess. Das ist ja auch ein Problem, was wir momentan in der Demokratie haben, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder das Gefühl bekommen sollten, wir sind ein Teil der Lösung und wir profitieren von einer Lösung. Und wir in Hamburg haben den ganz großen Vorteil, dass die Hansestadt unendlich viele Nachhaltigkeitsinitiativen hat, die aber alle oder viele nebeneinander herarbeiten. Und jetzt sind wir dabei in einem Cluster von Akteuren, und das sind wir auch im Gespräch mit den Behörden, in guten Gesprächen mit den Behörden, zusammenzubündeln, um zu gucken, dass man im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Verkehr, im Bereich Energie wirklich alle Dinge zusammenschmeißt, dass man also nicht nur Industrie getrennt denkt, von Gesellschaft getrennt denkt, sondern es wäre ja auch sinnvoll, beispielsweise mit der Abwärme einer Industrie mal ein Haus zu heizen und umgekehrt mit der Solaranlage eines Hauses, wenn tagsüber diese Energie nicht gebraucht wird, die dann zu tauschen und, um das mal einfach auszudrücken, dann der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Da gibt es also ganz viele Modelle. Man muss miteinander reden und man muss kollaborativ zusammenarbeiten. Und ich möchte gerne in Hamburg jetzt, oder im Prinzip hat es schon begonnen, einen solchen Prozess aufzugleisen, dass man erstmal herausfindet, wen gibt es, wer macht es, mit welchen Kompetenzen und wie kann man die Leute so miteinander vernetzen, dass sie stärker werden und dass sie ins Handeln kommen.
Da gibt es ja schon gute Beispiele, die waren beide ja auch schon hier, die Chefin vom BUND oder vom NABU, das sind ja auch in Hamburg große Organisationen, größer übrigens als irgendwie die Parteien und auch die haben natürlich gesagt, in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, sie können wirklich was tun, also sie können einfache Dinge auch tatsächlich machen, wo man das Gefühl hat, da funktioniert was, da ist auch das Interesse groß. Nicht umsonst haben die so viele Mitglieder. Allerletzte Frage, weil
darf ich da noch ergänzen? Klar. Und genau mit denen wollen wir das auch machen. Okay. Also mit den NABOs und den BUNDs dieser Welt, mit der Loki-Schmidt-Stiftung, mit der Deutschen Wildtierstiftung, also mit mit allen Akteuren, die schon kräftig sind, die jahrzehntelange Erfahrung haben, die sollen gestärkt werden, miteinander vernetzt werden und dann noch den Dialog verstärken zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Allerletzte Frage, weil ich kannte es nicht. Du bist Ehrenmitglied des Rotary Club Passport Eco Planet. Was ist das?
Also Rotarier kennt man. Und was man vielleicht da ergänzen muss, ist, dass die Rotarier als einzige NGO in der Welt ein Mandat in der UN haben. Und ich habe natürlich immer wieder Berührungspunkte mit den Rotariern, werde häufig eingeladen, über die Meere zu reden, über die Visionen zu reden, was man denn für die Meere tun muss. Und dann sage ich immer, das ist ganz einfach, kannst du auch zu Hause in Wanne-Eickel oder in Köln machen, Solaranlage schrauben und dann entlastest du den Klimawandel und damit auch die Meere. So, und dann haben die halt irgendwann beschlossen und gesagt, ähnlich wie die EU, wir brauchen diesen Menschen in unserem Spezialclub. Das ist ein virtueller, digitaler Club, der sich damit beschäftigt, wie wir die Erde besser machen können. Und da freue ich mich sehr, Ehrenmitglied zu sein.
Und ich habe mich sehr gefreut, lieber Frank, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.